Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium im 7. Kapitel, die Verse 36 bis 50. Da wird berichtet, einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mir geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind dir vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt. Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Herr Jesus, wir leben von deiner Vergebung. Halt uns das vor Augen. Lass uns nicht vergessen, damit wir andere so behandeln, wie du uns behandelst, dass deine Liebe durch uns in die Welt kommt. Amen. Ich habe jetzt eine ganz schwierige Aufgabe für euch. Ihr müsst euch anstrengen. Ich möchte, dass ihr ihn mögt, den Simon, diesen Pharisäer. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich sage euch ja gleich warum und nachher sage ich euch, warum sie ihn trotzdem mögen sollt. Das erste Mal, was spricht gegen ihn? Er ist ein Pharisäer. Und die Pharisäer, das wissen wir, die Pharisäer sind immer die Besen. Die Pharisäer sind engstirnig, die Pharisäer sind kleinkariert, die Pharisäer sind Heuchler, die tun immer nur so, als ob sie so fromm sind und vor allem die Pharisäer sind immer gegen Jesus. Also sind sie die Besen, also mögen wir sie nicht und folglich mögen wir den Simon auch nicht, weil der ist einer von denen. So, und jetzt warum sie ihn doch mögen soll's? Er ist ein Pharisäer. Er ist einer von denen, die es ernst meinen. Schaut, das war damals genauso wie heute. In jeder Gemeinde gibt es so wie einen harten Kern. Dann gibt es Leute, die sind mehr so distanziert, dann gibt es Leute, die sind ganz am Rand und dazwischen gibt es unzählige Abstufungen. Es gibt den offiziellen harten Kern, Pfarrer und Kurator, beziehungsweise in, Gut, in dem Fall heißen sie dann Rabbi und Synagogenvorsteher, damals ohne ihn. Es gibt den tatsächlichen Hortenkern, die immer schon dabei waren. Und der Vater war schon Presbyter und der Großvater war schon Presbyter und so weiter, bis in die Reformationszeit. Dann gibt es die grauen Eminenzen, die haben keinen offiziellen Titel, vielleicht haben sie keinen mehr. Die brauchen auch keinen, weil ohne die geht gar nichts. Also gegen die hast du als Pfarrer keine Chance. Wenn die nicht wollen, dann gehst du baden. Wie bei uns halt. Und dann gibt es den harten Kern. Das sind die Hardcore-Christen und Hardcore-Christinnen, selbstverständlich. Das sind die, die die Geschichte mit Jesus wirklich glauben. Die sind mit ihm unterwegs, die nehmen ihn ernst, die wollen ihm nachfolgen. Bei aller Schwäche, bei aller Fehlbarkeit, immer noch Sünderinnen und Sünder, aber trotzdem, sie sind mit Jesus unterwegs. Und das waren die Pharisäer, Hardcore-Juden. Die haben gewusst und die haben es geglaubt. Gott hat sich uns auserwählt, unser Volk Israel. Gott hat uns seine Gebote gegeben, die Tora, damit wir wissen, wie das ausschaut, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und damit die Welt an uns sieht, wie das ausschaut, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und wir wollen diesen Bund mit Gott halten, bis in die letzten Einzelheiten. Das waren die Pharisäer. Weil die haben auch gemerkt, dass sie es nicht hinkriegen. Also, wie bei uns heute. Ich meine, es hat dann welche gegeben, die haben sie ausgeredet. Die haben die Gebote so lang, sagen wir mal, theologisch interpretiert und zurechtbogen, bis es halbwegs machbar war, bis sie sich einreden konnten, doch, wir schaffen das. Dann hat es welche unter einer gegeben, die haben wirklich darunter gelitten, dass sie es nicht hinkriegen. Dann haben sie noch mehr angestrengt. Irgendwie muss das gehen, mit allen Kräften, mit letztem Einsatz. Das waren die Pharisäer, Hardcore-Juden. Und einer von denen ist der Simon. Also ich schätze einmal, er war bei ihm, da haben mindestens Gemeindevertreter, mein Verdacht, Presbyter, oder wie das damals geheißen hat. Seine Gemeinde ist ihm wichtig. Er bringt Zeit und Kraft und Einsatz auf, er macht mit, er möchte, dass die Gemeinde lebt und wächst, er möchte, dass sie sichtbar ist und erkennbar, dass man seiner Gemeinde ansieht, hier steht der Gott Israels in der Mitte. Um den trat sie alles. Er ist es, den wir ehren, er ist es, den wir lieben, er ist es, den wir ernst nehmen. Sein persönliches Leben ist auch sauber. Der hält die Gebote. Der ist keiner von denen, die Wasser predigen und Wein trinken. Manchmal ist er übergenau, besser zu viel als zu wenig. Selbstverständlich gibt er den Zehnten. 10% von allem, was er verdient, sicherheitshalber aufgerundet. Und wenn irgendwann einmal extra Geld reinkommt, 100% legal, was anderes kommt für Simon nicht in Frage, dann liegen am nächsten Sabbat 10% davon in der Kollekte. Sicherheitshalber aufgerundet. Er meint es tatsächlich ernst mit Gott. Er ist ein Pharisäer. Und deswegen möchte ich, dass ihr ihn mögt. Jesus hat ihn mögen. Und nur wenn sie ihn auch mögt, versteht sie ja diese Geschichte. Und außerdem ist er überhaupt nicht so engstirnig und kleinkariert, wie wir uns in unseren engstirnigen und kleinkarierten Vorurteilen über Pharisäer so denken. Schaut doch her, er lässt sie auf Jesus ein. Er lädt ihn sogar ein. Hätte man Pharisäer gar nicht zutraut. Ne? Der Simon ist nicht blind. Der sieht, wie es in seiner Kirche zugeht. Ja, ich weiß, wir reden vom Juden und du hast eine Kirche, wurscht. Simon ist nicht zufrieden mit seiner Kirche. Er leidet unter manchem, wie es dazugeht. Da ist so viel schöner Schein. Und dahinter schaut es anders aus. Da wird geschlampt und geschludert, manchmal aus Ungeschicklichkeit, manchmal aus Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit, manchmal tatsächlich böswillig. Auch das gibt es in der Kirche, wie bei uns heute. Manche wollen mehr scheinen, als sie sind. Bis hinauf zum hohen Priester, der ist so ein Karrieretheologe. Dem ist es viel wichtiger, dass er der Hohe ist, als dass er Priester ist. Kirche als Sprungbrett für Geltung und Einfluss. Kirchenleitung als Machtposition, auch nicht wirklich was Neues. Der Hohepriester war kein Pharisäer. Das hätte überhaupt nicht passt. Simon leidet darunter, wie es in seiner Kirche zugeht. Simon nimmt seinen Gott ernst, er nimmt seinen Glauben ernst. Entweder die Bibel stimmt oder sie stimmt nicht. Wenn die Bibel nicht stimmt, wenn Gott das alles gar nicht gesagt hat, wenn alle die Gebote gar nicht von ihm sind, dann können wir das ganze fromme Getue lassen, sagt er. Wenn die Bibel nicht stimmt, dann bitte lassen wir das ganze Kirchenzeug sein und leben wie die Heiden. Weil es wurscht ist. Aber wenn die Bibel stimmt, sagt er, wenn Gott tatsächlich alle diese Gebote gegeben hat, damit man sein Volk als sein Volk erkennt, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dass wir uns daran halten bis zum Letzten. Und es ist deswegen unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, weil wir uns die Verdammnis einhandeln, wenn wir es nicht tun, sagt der Simon. Es gibt ein Wort, das hat der Simon ersatzlos aus seinem Wortschatz gestrichen, und ich lege euch nahe, das auch aus eurem Wortschatz zu streichen und nie wieder zu verwenden. Nebenbei, es ist so ziemlich das überflüssigste Wort der deutschen Sprache. Ohne dieses Wort wäre das Leben, na nicht leichter, aber um so vieles besser, echter und ehrlicher. Simon kennt das Wort eigentlich nicht mehr. Sätze mit eigentlich aber kommen ihm nicht über die Lippen. Ist dir schon mal aufgefallen? Auf eigentlich kommt so gut wie immer ein aber. Weißt du, was das Gegenteil von eigentlich ist? Gegenteil von eigentlich ist wirklich. Simon glaubt nicht eigentlich eher an den Gott Israels, Simon glaubt wirklich an den Gott Israels. Er glaubt so, dass dieser Glaube sich auf sein Leben, auf seine Lebensführung auswirkt. Deswegen heißt es wirklich. Ganz oder gar nicht. Entweder wir nehmen unseren Gott ernst oder wir lassen es sein. Und deswegen mag ich ihn, weil er es ernst nimmt. Weil er Gott so ernst nimmt. Woher weißt du, was er so denkt? Er ist ein Pharisäer. Und die sind so. Pharisäer sind die, die es ganz ernst meinen, Hardcore-Juden. Bis auf die Unechten, die gibt es überall. Und deswegen hat er Jesus eingeladen. Weil er merkt, der meint es auch ganz ernst. Simon sieht, wie es in seiner Kirche zugeht und er weiß, es muss sich was ändern. Es waren nicht so wenig, die da wirklich was ändern wollten, die sich bemüht haben darum, dass ihre Kirche wieder auf Kurs kommt, dass sie aufwacht, dass sie wieder zu den Menschen geht und ihnen die Liebe Gottes bringt. Und er sagt sich, vielleicht ist der Jesus auch einer von denen. Vielleicht ist er ja einer von denen, die es ganz ernst meinen. Dazu muss er kein Pharisäer sein, so engstirnig ist der Simon gar nicht. Er will gar nicht, dass in seiner Kirche alles so bleibt, wie es ist, wie es immer schon war. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und so weiter. Ja, es darf sich was ändern in der Kirche, sagt der Simon. Die äußeren Formen dürfen anders werden, wenn der Inhalt gleich bleibt. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das muss bleiben. Die Kirche darf ruhig moderner werden, solange sie den modernen Menschen, in moderner Sprache, die alte, ursprüngliche, immer gleiche Botschaft sagt. Und deswegen lädt der Simon den Jesus ein, diskutiert mit ihm. Bin mir sicher, sie waren sich bei vielen Themen einig. Und dann kommt der Punkt, wo der Simon aussteigt. Er versteht Jesus nicht. Keine Ahnung, wie die Frau dort reingekommen ist. Mein Verdacht ist folgender. Die hat an der Tür geklopft. Und wer auch immer aufgemacht hat, ist auf der Stelle erstarrt. Was will die da? Und während der noch erstarrt da steht, war sie schon drin. Jeder weiß, was die für einen Beruf hat. Vielleicht hat es auch noch so ausgeschaut. Vielleicht kommt es gerade von der Arbeit. Vielleicht auch nicht, wissen wir nicht. Jeder hat gewusst, wer sie ist. Und es ist völlig egal, ob du sie Hure nennst, Prostituierte oder führende Sexarbeiterin, das ist heute politisch korrekt, was die macht, ist falsch. falsch und widerwärtig. Ist so. Gott hat die geschlechtliche Begegnung zwischen Menschen reserviert für die eine Frau und den einen Mann, die für ihr ganzes Leben zusammenkehren. Bis der Tod sie scheidet. Da kehrt es sie und alles andere ist falsch und widerwärtig. Ich weiß, es ist angeblich das älteste Dienstleistungsgewerbe der Welt, gibt es schon seit Jahrtausenden. Von mir hier aus, dann ist es seit Jahrtausenden falsch und widerwärtig. Und nur, dass wir uns richtig verstehen, mindestens so falsch und widerwärtig wie das, was die Frau macht, mindestens so falsch und widerwärtig ist, dass Männer sie dazu bringen, dass sie sie dazu verleiten, zwingen, dafür zahlen. Und noch viel falscher und widerwärtiger ist, dass diesen Frauen in den meisten Fällen nichts anderes überbleibt. Nur, dass das klar ist. Aber es ändert nichts dran. Was diese Frau tut, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient, ist falsch und widerwärtig. Und sie weiß es. Was glaubst, warum die auf der Stelle niederbricht, wie sie vor Jesus steht? Geplant hat sie das nicht. Ich weiß nicht, was sie ursprünglich vorgehabt hat, aber das sicher nicht. Wie sie vor Jesus steht, wie sie ihn erkennt, da geht ihr auf, was sie ist. Da geht ihr auf, was sie gemacht hat aus diesem großartigen Leben, das Gott ihr geschenkt hat. Wie sie das Geschenk ihrer Weiblichkeit, das Gott ihr gegeben hat, für den einen Mann, mit dem sie ihr Leben teilt, für den einen und einzigen, wie sie dieses Geschenk Tag für Tag in den Dreck tritt. Sie hat schon gewusst, dass sie dreckig ist vorher. Aber sie hat nicht gewusst, wie dreckig sie ist. Und wie sie vor Jesus steht, da spürt sie das und hält es nicht aus. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Simon weiß auch, was die ist. Und wenn der Jesus denkt, dass wenn der Jesus wirklich was mit Gott zu tun hätte, dann müsste er das doch auch mitkriegen. Der müsste doch spüren, dass da was nicht stimmt. Was meinen Sie, hat Jesus gewusst, was das für eine Frau ist? Zur Sicherheit, wer meint, er hat es gewusst? Anzeichen? Gegenprobe, wer meint, Jesus hat es nicht gewusst? Aha. Die vorhin, die sich weder beim ersten noch beim zweiten Mal gemeldet haben, dürfen jetzt nochmal nachdenken. Aber ich sehe es so wie die Mehrheit. Natürlich hat Jesus gewusst, was und wer die Frau ist. Aber Jesus konnte diese zwei Sachen auseinanderhalten. Jesus konnte auseinanderhalten, was diese Frau ist und wer diese Frau ist. Und das konnte der Simon nicht. Jesus und Simon sehen beide eine Hure, eine Prostituierte, eine Sexarbeiterin. Und beide wissen, Gott graust vor dem, was die macht. Weil Gott verabscheut die Sünde in jeder Form. Und nur, dass wir uns ganz sicher nicht missverstehen. Es hätte Gott genauso gegraust, wenn die eine erfolgreiche Geschäftsfrau gewesen wäre, die es mit der Steuer heute nicht so genau nimmt. Oder wenn sie eine aufstrebende Politikerin gewesen war, die die Konkurrenz mit Intrigen und Gerüchten aus dem Weg rannt. Und wenn sie ein Mann gewesen war, hätte er ihm genauso graust. Denn Gott verabscheut Sünde in jeder Form, nur dass wir uns recht verstehen. Jesus und Simon sehen völlig gleich, was diese Frau ist. Aber Jesus sieht auch, wer diese Frau ist. Immer noch Geschöpf Gottes. Immer noch das Ebenbild Gottes. Aber zerkratzt und verdreckt. Immer noch jemand, den Gott gemacht hat, jemand, in den Gott seine Liebe, seinen ganzen Einfallsreichtum hineingelegt ist, damit sie ist und damit sie so ist, wie sie ist. Gott verabscheut die Sünde. Aber Gott liebt den Sünder, die Sünderin mit einer Inbrunst. Das kannst du nicht vorstellen. Und das kann der Simon nicht auseinanderhalten. Noch nicht. Jesus sieht wie Simon, wie dreckig diese Frau ist. Jesus sieht es vermutlich nur viel krasser, weil er kann ins Herz schauen und was er dort sieht, ist furchtbar. Genauso furchtbar wie bei dir und bei mir. Jesus sieht auch, diese Frau ist dreckig, aber sie ist kein Dreck. Und das muss der Simon lernen. Der steht vor einer Entscheidung. Wisst ihr, das ist das Problem mit den anständigen Menschen. Simon war ein hochanständiger Mensch, deswegen möchte er, dass er mögt. Simon ist einer von uns. Einer von den anständigen Menschen, der auch noch jede Woche, so gut wie jede Woche in die Kirche geht, ja, ich weiß, es war Synagoge. Und Simon muss lernen, deine Anständigkeit ist Gott herzlich wurscht. Denn deine Anständigkeit heißt ja nicht, dass du nicht dreckig bist. Vielleicht heißt, ich bin anständig so viel, wie ich bin ein bisschen weniger dreckig. Vielleicht heißt es ja nur, dass du eine andere Sorte von Dreck gewählst. Eine, die nicht so auffällt. Hochmut, Überheblichkeit, Arroganz, Selbstüberschätzung. Soll er verraten, dass Gott davor genauso graust wie vor Prostitution? Wenn Gott diese Hure anschaut, wenn Gott den Simon anschaut, wenn Gott dich anschaut, sieht er jedes Mal einen dreckigen Menschen. Und wenn Gott diese Hure anschaut, wenn Gott den Simon anschaut und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er jedes Mal sein Geschöpf, sein Ebenbild. Da sieht er jemanden, den er gemacht hat. Jemanden, in den er seine Liebe und sein Einfallsreichtum eingelegt hat, damit du bist und damit du so bist, wie du bist. Wenn Gott einen dreckigen Menschen sieht, egal ob diese Hure, den Simon oder dich, dann sieht er nicht jemand, um den man einen großen Bogen machen sollte. Wenn Gott einen dreckigen Menschen sieht, diese Hure, den Simon oder dich, dann sieht er einen Menschen, den er sauber machen will, damit du so wirst, wie er dich von Anfang an geplant und gedacht und gewollt hat. Wer dich lieb hat. So, wenn du jemand lieb hast, was ist denn lieber? Wenn der zu dir sagt, ja, ich bin eh anständig, oder wenn der sagt, ich habe dich auch lieb? Schwierige Frage, ich weiß. Na schau. Deine Anständigkeit ist Gott herzlich wurscht. Ihn interessiert nicht, ob du anständig bist. Ihn interessiert, ob du ihn lieb hast. Ich meine, ja, wenn du ihn lieb hast, regelt sich das mit der Anständigkeit mit der Zeit sowieso. Weil wenn du ihn lieb hast, dann kriegst du mit der Zeit eine Vorstellung davon, was er mag und was er nicht so mag. Und dann lebst du zunehmend mehr so, dass er es mag. Egal, anderes Thema. Aber das muss der Simon lernen. Gott verabscheut die Sünde abgrundtief, ihn ekelt davor. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und den Sünder, die Sünderin, die liebt er so sehr, dass er dich um jeden Preis sauber machen will. Egal, was es kostet. Und der Preis war hoch. Es hat alles gekostet. Nur damit du wieder zu ihm sagen kannst, ich habe dich auch lieb. Und so sei meinst. Was ich spannend finde, ist, die Geschichte endet ohne Ende. Schon aufgefallen? Wir erfahren nicht, wie der Simon sich entschieden hat. Die Entscheidung ist noch offen. Aber wir wissen, welche Entscheidung Gott von dir erwartet, dass du dich für die Liebe entscheidest. Für die Liebe zu ihm und für die Liebe zu denen, die noch sauber werden müssen. Amen.